Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, unserem Podcast als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Anlässlich des 7. Weltklimastreiks am Freitag letzter Woche wollen wir uns heute mit der Frage des Klimas beschäftigen. Jetzt kann man sagen, das Klima ist eh überall scheiße, weil das politische Klima ist im Arsch in dem Land dank unserer heißgeliebten Bundesregierung, der KKK und unserem zukünftigen Monarchen von Österreich. Es ist dank der Pandemie, in der wir leben müssen, ist in vielen Betrieben das Arbeitsklima auch scheiße. Und da sehen wir auch schon einen Zusammenhang tatsächlich mit dem Klima oder genauer gesagt irgendwie mit der Natur, weil Klima und Natur hängen natürlich miteinander zusammen und in dem konkreten Fall hängt die Pandemie wieder mit der Natur zusammen. Weil ja die Ursache dieser Pandemie, die wir gerade durchleben müssen, eine sogenannte Zoonose ist. Das hört sich jetzt super hirnwichserisch an, aber heißt in Wirklichkeit nichts anderes als eine Krankheit, die von Viecher auf Menschen überspringt. Also eine Krankheit, mit der die Wirtstiere, von denen es ausgeht, eigentlich relativ gut umgehen kann, so wie wir Menschen im Regelfall relativ gut mit einem Schnupfen umgehen können, weil es halt eine normale Krankheit ist. Und dann kommt halt eine Krankheit auf irgendein Lebewesen, in dem Fall auf uns Menschen, die wir nicht gewohnt sind, die unser Immunsystem nicht kennt und wo es deswegen nicht weiß, was tun soll damit, wie es reagieren kann drauf. Die Konsequenzen davon erleben wir momentan alle. Aber uns geht es natürlich um den engen Begriff des Klimas, nämlich schlicht und einfach darum, warum wir Menschen momentan eine massive Veränderung des Klimas durchleben müssen. An den Mikrofonen für euch sind heute
Stefan,
Paul,
Sabine
und Axel. Wir fangen jetzt einmal mit ein bisschen einer allgemeineren Einführung an.
Ja, genau, das ist mein Stichwort. Ich übernehme da gleich. Ich möchte jetzt ganz kurz mal so die Prinzipien erklären, die diesem sogenannten Klimawandel zugrunde liegen. Im Grunde ist es ganz einfach. Und vor allem möchte ich dann darauf eingehen, dass der Mensch als solches eigentlich gerade alles tut, um diesen Klimawandel voranzutreiben. Prinzipiell definieren wir das Klima ja als sozusagen das globale Wetter beobachtet über einen längeren Zeitraum. Und es hat im Laufe der Erdgeschichte immer Warmperioden und Kaltperioden gegeben. Der Punkt war nur der, dass sich diese Schwankungen immer im Bereich von 10.000 bzw. 100.000 Jahren abgespielt haben. Und der Mensch es in den letzten 100 Jahren geschafft hat, die Durchschnittstemperatur auf diesem Planeten um ungefähr 1,2 Grad zu erhöhen. Und die Forscher sagen uns, dass sozusagen ein Schwellenwert von plus 2 Grad existiert. Und wenn dieser Schwellenwert erreicht ist, dann sind ganz viele Prozesse auf dem Planeten so aus dem Gleichgewicht, dass es wirklich zum Kippen droht. Und wenn wir jetzt vom Klima reden, gibt es verschiedene Indikatoren. Das ist jetzt nicht immer nur einfach die Temperatur, die so oft herangezogen wird. Das ist einerseits die Oberflächentemperatur, das ist aber ganz entscheidend auch die Temperatur der Meere. Das ist die Konzentration des atmosphärischen CO2, das ist das Säure-Basen-Gleichgewicht der Meere, das ist bedingt durch die Temperatur und durch das Schmelzen der Gletscher natürlich auch das Level, also das Meeresspiegelniveau. Und das ist eben auch der Zustand der Gletscher, vor allem in der Antarktis und in der Arktis. Und der Mensch ruiniert sozusagen jeden dieser einzelnen Parameter im Moment. Also wir haben jetzt nicht eine Schraube, an der wir drehen können, um das Klima sozusagen wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, beziehungsweise die Erwärmung aufzuhalten, sondern es sind sehr, sehr viele Schrauben, an denen wir da drehen müssen. Und mein Appell an die politischen Verantwortlichen dieser Welt, und ich sage jetzt bewusst dieser Welt, weil dem Klima ist es wurscht, ob jetzt der CO2-Ausstoß in Österreich passiert oder in, weiß ich nicht, Bangladesch. das ist wirklich ein quasi das Paradebeispiel von Solidarität, wenn wir über das Klima reden. Mein Appell an die Politiker dieser Welt ist wirklich, sich jetzt einmal am Riemen zu reißen, Klartext zu sprechen und mutige Lösungen auf den Tisch zu legen. Und mutige Lösungen bedeuten für die westliche Welt natürlich Einschränkungen. Ich behaupte, es sind keine Einschränkungen, die die Lebensqualität beeinflussen. Aber ich hoffe, da werden wir in der Diskussion dann noch drauf zu sprechen kommen. Und es ist wirklich höchste Eisenbahn und es ist nicht mehr 11:55, es ist eigentlich Punkt 12. Und wenn wir heute nichts tun, dann schaut es für morgen ganz, ganz traurig aus.
Vielleicht kann ich da ganz kurz noch das von Sabine aufgreifen, nämlich den Treibhauseffekt, den sogenannten Treibhauseffekt. Ich meine, eins ist schon klar, eine Erde oder ein Leben auf der Erde würde ohne Treibhauseffekt nicht funktionieren. Das heißt, hätte die Erde keine Atmosphäre, keine Treibhausgase, hätten wir auf der Erde eine Temperatur, eine Durchschnittstemperatur von minus 18 Grad. Allein, dass wir eine Atmosphäre haben und auch CO2 haben, natürliches CO2, also natürlich entstandenes CO2 und Wasserdampf in der Atmosphäre vorfinden, gibt es durch diesen sogenannten Treibhauseffekt, das ist ja nichts anderes, dass die Sonne strahlt ja Wärme ab in Form von kurzwelliger Strahlung, dass diese Strahlung erwärmt die Erdoberfläche, diese erwärmte Erdoberfläche strahlt wiederum zurück als langwellige Strahlung oder im Infrarotbereich und diese langwellige Strahlung wird an CO2 bzw. an Wassertröpfchen sozusagen wieder reflektiert, das heißt, sie kann nicht sofort in das Weltraum abstrahlen. Das heißt, das ist der sogenannte Treibhauseffekt. Der ist vollkommen natürlich und gut, dass wir den haben, weil somit haben wir eine Durchschnittstemperatur von plus 15 Grad, das eigentlich Leben auf dieser Erde ermöglicht. Nur das Problematische an der Sache ist der sogenannte anthropogene. Der anthropogene Treibhauseffekt, nämlich das, dass sozusagen in die 80er Jahre, also jeder weiß noch, die FCKWs, die fossilen Verbrennungen seit der Industrialisierung und so weiter, hat eine Vielzahl oder große Mengen an Kohlendioxiden, an Stickstoffe etc. in die Atmosphäre verfrachtet. Das heißt, das hindert sozusagen, dass diese kurzwellige, langwellige, kurzwellige Strahlung in die Atmosphäre abstrahlt und dadurch die Erde immer wärmer und wärmer wird. Was natürlich à la longue irgendwann einmal eine fatale Folgen mit sich bringen wird, nämlich dann, wenn die Meeresspiegel steigen werden, diverse Gebiete, die jetzt bewohnt sind, überschwemmt werden, weil einfach die Meeresspiegel gestiegen sind, weil die Gletscher abschmelzen und die Eisberge und die Eisregionen abschmelzen. Das heißt, irgendwann einmal wird es wahrscheinlich auf dieser Erde zu wenig Platz für alle Menschen geben.
Okay, da kann ich anschließen. Ich bin vom Beruf Kfz-Elektriker in der Lkw-Produktion. Ich bin in der Firma seit 25 Jahren und ich habe die Entwicklung von damals, von der Euronorm, das ist die Abgasnorm, was halt,
den CO2-Ausstoß begrenzt.
Genau. Ja, da gibt es verschiedene technische Hilfsmittel und ich habe jetzt die Entwicklung von 25 Jahren in der Lkw-Produktion miterlebt und das wird immer besser und besser. Nur halt, Lkw und Pkw ist das. Heutzutage haben wir Hybridfahrzeuge, heutzutage haben wir Elektrofahrzeuge, es gibt auch bald Elektro-Lkw, aber die andere Industrie selber, die pumpt immer noch tonnenweise Dreck hinaus, das ist ein Wahnsinn. Das könnte man alles ändern, ja. Aber dazu sind halt Kapitalismus, so wie es Daxl schon mal gesagt hat, leider die großen Bonzen sagen, nein, nicht zu billig produzieren irgendwo, dann heucht es aus. Ein Menschenleben ist wurscht, weil ich kriege es nicht vorher billig wieder. Das könnte man ändern. Mit einfachen kleinen Sachen wie ein bisschen reduzieren von.
Ja, die großen Treiber sind einerseits natürlich immer noch die Großindustrie. Andererseits, und das ist ein Faktum, das kann man nicht mehr negieren, die Nahrungsmittelproduktion. Also das ist wirklich ein Punkt, der massiv zum Klimawandel beiträgt. Einerseits natürlich durch den Landgewinn, den man braucht, um die Massenfleischproduktion zu betreiben. Also sprich Abholzung der Regenwälder, Monokulturen etc. Andererseits auch der Methanausstoß durch die Rinder selber. Das ist eine ganz, ganz große Schraube, an der wir alle zu drehen haben. Die zweite große Schraube ist Flugverkehr. Und die dritte große Schraube ist einfach die Schwerindustrie. Und da werden einfache und kleine Maßnahmen nicht mehr ausreichen, weil es ist wirklich, wirklich schon allerhöchste Eisenbahn, was zu tun. Und das, was der Paul vorher gesagt hat, das ist ein ganz interessanter Punkt. Wenn wir jetzt davon reden, dass weniger Landmasse irgendwann einmal da sein wird, weil einfach die Meeresspiegel steigen, hat das natürlich auch zur Folge, dass sich mehr Menschen auf kleineren Raum drängen werden. Und jegliche Migrationsbewegungen, die die Spezies Mensch bis jetzt durchlebt hat, und derer waren es viele, werden ein Dreck gewesen sein gegen das, was uns bevorsteht. Dann stehen nämlich nicht mehr eine Handvoll Flüchtlinge da, die sich mit ein paar hundert Euro im Monat zum Überleben abspeisen lassen. Dann steht nämlich zum Beispiel jetzt die ganzen Niederlande vor der Tür, die einen hohen Lebensstandard gewohnt sind, und die werden sie das einfach nehmen. Dasselbe gilt auch in Amerika, wo ganze Landstriche einfach nicht mehr existieren werden und sich die dort lebende Bevölkerung einfach dann auf den verbliebenen Lebensraum kondensiert, was natürlich zu enormen Konflikten und zu weiterer Ressourcenknappheit führen wird. Also das sind einfach Probleme, vor denen kann man die Augen nicht mehr verschließen. Und deswegen regen mich ganz viele aktuelle Diskussionen auch so furchtbar auf, wenn wir heute darüber reden, ob man jetzt 100 Familien aufnehmen kann, ja oder nein. Das wird in 20 Jahren, werden das keine Themen mehr sein, weil da geht es um Zehnerpotenzen mehr.
Da geht es um hunderte Millionen Familien noch wahrscheinlich. Und dann haben wir die Perversion. Jetzt probiert ja die Politik gerne zu unterscheiden zwischen den ach so armen politischen Flüchtlingen, zwischen den ach so guten politischen Flüchtlingen und den ach so armen und bösen Wirtschaftsflüchtlingen. Was eine Perversion ist, weil ob du erschossen wirst oder ob du verhungerst, ist im Endeffekt völlig egal. Tod ist Tod. Und dazu wird eben infolge des menschengemachten Klimawandels dann auch noch der wahrscheinlich noch bösere Klimaflüchtling dazu kommen, weil es ja schlicht und einfach, man kann ja ruhig auf einer Insel, die 30 Zentimeter unter dem Wasserspiegel lebt, weiterleben, wenn ich jetzt an Rarotonga oder einen ganzen Berg von so kleinen Inseln irgendwo im Pazifik denke irgendwie. Ja, also einerseits verursachen wir als Menschen Probleme und dann da wir aber so, wenn es uns nichts angegangen für die Lösung dieser Probleme zu sorgen. Ich habe jetzt genau das gesagt, was uns in den Medien sehr gerne verkauft wird, nämlich wir Menschen machen den Klimawandel. Da müssen wir aber, glaube ich, ein bisschen differenzierter sein irgendwie, weil der Großteil der Menschheit verfügt über so wenig Einkommen, dass er extrem wenig bis fast gar nicht zum Klimawandel beiträgt. Jetzt werden alle sagen, na, aber die ganzen Lagerfeuer in Afrika und sonst irgendwo, was erstens so mehr rassistisches Bild ist, das so nicht mehr ganz stimmt, aber diese paar Lagerfeuer tragen in Wirklichkeit fast überhaupt nichts zum Klimawandel bei. Wohingegen, und das ist ja total lustig irgendwie, dass unsere heißgeliebte und sehr ökologische Landwirtschaftsministerin, die gerade von Wien nach Vorarlberg fliegen müssen hat, weil es ja keine Züge gibt, vor einem Jahr groß geschwurbelt hat, wie sehr nicht der CO2-Ausstoß in Österreich im Jahr 2019 abgenommen hat. Und wenn man dann genauer hingeschaut hat, hups, ein Hochofen von der Föst ist praktisch das ganze Jahr repariert worden. Und genau dieser eine einzige fucking Hochofen war praktisch für die ganze Reduktion des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Was will ich damit sagen? Na, es sind nicht wir Menschen, wir alle Menschen, weil es natürlich ein Stück weit abhängig von Bildung und von den materiellen Voraussetzungen, weil solange meine Kinder nicht genug zum Fressen haben, ist mir der Klimawandel relativ egal. Also ist das natürlich was wir privilegierten Menschen irgendwie in den reicheren Ländern, im Westen, in Nordamerika, in Ozeanien etc. eher kennen. Aber es ist in letzter Konsequenz ist es egal, wer damit anfängt. Und gleichzeitig sind es, wenn man jetzt China noch dazu rechnet und Russland, sind es auch die Länder, die für den Großteil des Ausstoßes schädlicher Gase verantwortlich sind. Nein, es sind nicht wir Menschen, weil viele von uns da gern klimafreundlicher leben. Nur wir kriegen die Möglichkeiten nicht, weil der fucking Kapitalismus diese Möglichkeiten schlicht und einfach nicht zur Verfügung steht. Ja, jetzt hat der Stefan vorher richtig erzählt, es gibt strengere Abgasnormen für Autos, da passiert was, aber es reicht schlicht und einfach nicht. Weil das Grundproblem sind Autos und LKWs, ja. Jetzt will ich nicht jeden individuell sein Auto wegnehmen, das ist überhaupt nicht die Diskussion. Aber man muss darüber diskutieren, ist es wirklich notwendig, so viel Auto zu fahren? Ja, gibt es nicht die Möglichkeit von Carsharing, wenn man jetzt auf individuelle Ebene geht, weil auch bei der Produktion von Autos extrem viel an klimaschädlichen Ausstoß passiert, kann man nicht wirklich extrem viel vom Transport von der Straße auf die Schiene verlagern, weil wir wissen einfach, dass Züge das klimafreundlichste Verkehrsmittel sind. Noch viel klimafreundlicher wie Schiffe übrigens. Schiffe heißt es immer, oh, das ist so super klimafreundlich. Aber dadurch, dass die Dinger mit Schweröl fahren, fetzen die unheimlich viel CO2 aus. Was ich damit in letzter Konsequenz sagen will, na, es sind nicht wir, es ist dieses System, in dem wir leben müssen, das auf der Ausbeutung von Mensch und Natur fußt, das verantwortlich ist für diesen Klimawandel. Und wollen wir den stoppen? Da sage ich jetzt nichts weiter dazu, weil das heben wir für den Schluss auf.
Ja, Axel, ich gebe dir vollkommen recht in dem, was du gesagt hast. Die Perversion geht ja noch weiter. Da rühmen sich die westlichen Staaten, dass sie sich da für irgendwelche Klimaziele einigen, dass der CO2-Ausstoß gesenkt wird etc. Und gleichzeitig werden aber die Produktionsstätten in die Billiglohnländer ausgelagert, die dort munter produzieren, die dort munter den ärgsten, und ich sage es bewusst, ärgsten Scheißdreck produzieren. Ja? Mein Paradespruch ist immer, solange Überraschungseier verkauft werden dürfen, solange ist die Welt verloren. Ja? Diese Sachen, die kein Mensch braucht. Das heißt, wir leben jetzt schon auf Kosten der Länder, die billig produzieren, und waschen sozusagen unser Gewissen rein mit unseren Ersatzzahlungen, die wir machen, weil das ist ja mittlerweile auch ein guter Handel, also an so Emissions, weiß ich, heißt nicht Aktien, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber es ist ja auch eine Perversion, dass man damit handeln kann.
Zertifikate. Ja, und der Handel damit ist ein Bombengeschäft worden, ja, für die Profite.
Eigentlich total krank. Das heißt, wir waschen uns heute das Gewissen rein und arbeiten aber so eigentlich gleichzeitig an der Zerstörung von morgen. Also das ist wirklich eine Perversion in sich. Und wenn ich sage an der Zerstörung von morgen, dann meine ich morgen. Wir reden nicht mehr davon, dass das vielleicht irgendwann einmal unsere Urenkelkinder betreffen wird. Das wird unsere Kinder betreffen, wenn nicht sogar uns selber noch. Das ist ein Zeithorizont von 30, 40, maximal 50 Jahren. Mehr ist es nicht mehr. Und das muss endlich in die Köpfe der Leute rein. Und natürlich ist es vollkommen richtig zu sagen, man muss ganz viele kleine Initiativen setzen. Und die Stadt Wien zum Beispiel ist da ja eh auch Muster. Aber es wird nicht reichen, Carsharing zu betreiben oder jetzt ein bisschen auf Öko zu tun. Das sind fundamentale Dinge, die geändert gehören. Und zwar global. Und das ist auch so wichtig, dass man das jetzt endlich einmal begreift, weil der Welt ist es ziemlich wurscht, ob das ausgestoßene CO2 in Österreich ausgestoßen wird oder in Indien. Und dieses Denken muss endlich in die Köpfe der Leute rein. Und das ist was, was mich furchtbar ärgert. Dieser Egoismus der westlichen Welt, den wir da schon wieder mal an den Tag legen. Und es braucht einen globalen Schulterschluss. Und ja, es wird bedeuten, dass wir unseren Lebensstandard zurückschrauben müssen. Was aber nicht heißt, dass wir Lebensqualität verlieren. Weil das, was das Leben lebenswert macht, sind eben nette Überraschungseier.
Da muss ich der Sabine vollkommen recht geben. Ja, wir werden unsere Lebensart ändern müssen. Weil, wenn man es jetzt zum Beispiel, also es ist nicht nur die Industrie sozusagen, die CO2 emittiert, sondern man muss ja nur daran denken, wie wird der Strom eigentlich produziert. Wenn man schaut, dass jetzt sozusagen die LKWs und Autos emittieren dann halt Schadstoffe und man steigt jetzt da auf Hybridfahrzeuge, auf batteriebetriebene Fahrzeuge um, ist zwar wunderbar, die emittieren zwar nichts, nur ich frage jetzt nicht, wie jetzt die Batterien erstellt worden sind, welche Ressourcen dafür verschwendet worden sind, wie viel sozusagen Schadstoffe durch das Zusammenbauen der Batterien erst wieder in die Atmosphäre gekommen sind. Aber ein essentieller Punkt für mich ist derjenige, wie soll ich den Strom speichern? Erstens einmal, mit meines Wissens gibt es noch keine Möglichkeiten, Strom zu speichern. Zweitens einmal, wir alle leben in einer Welt, wo wir mit Computern, mit Handys, also mit sämtlichen Instrumentarien agieren, die Stromfresser sind. Wenn ich jetzt da sage, okay, wir verlassen jetzt da die Kohlekraftwerke und die Wasserkraftwerke, die by the way auch nicht gerade wirklich umweltfreundlich sind, wenn man es genau nimmt, wie kann ich diesen Strom produzieren? Ich muss jetzt wirklich die Leute so weit bringen, dass sie von ja, wegkommen, das wirst du nicht schaffen. Also man muss irgendwie schauen, dass der Stromkonsum und alle Sachen, den Luxus, den wir haben eigentlich, heruntergefahren wird in einer gewissen Art und Weise. Weil sonst sehe ich keine Möglichkeit, dass wir jemals es schaffen werden, irgendwie das Klima, also die Klimaveränderung zu beenden.
Ich schließe mich da Sabine an, weil wir Menschen leben heutzutage in Überproduktion. Wenn wir jetzt in den Supermarkt einkaufen gehen, wir wollen jetzt irgendwo, ich weiß nicht, ja, ich nehme daher meinen Akku, ja, also meinen mobilen Akku, will ich den haben. Den gibt es in 5000 verschiedenen Ausführungen, den kaufe ich, lade ich auf, bin ich unterwegs. Ja. So wie es der Paul gesagt hat, wir haben eine Überproduktion von allem Möglichen. Ja. Wir haben eine Überproduktion von Strom, von allen möglichen Ressourcen. Ja. Nur halt, wo beginnt es, wo hört es auf? Ja, und bei mir weiß ich in der Produktion selber, ja, manchmal denkst du erst, das funktioniert so nicht. Und das, was wir da der Menschheit sagen müssen, die Menschen, ja, die was Gedanken haben und erst, ich habe mich jetzt hingekommen, habe mit Freunden diskutiert, ich habe eine Idee, wie kann ich das und das verbessern? Ja, warum geben wir denen nicht einfach, verdammt nochmal, die Chance, ja, ein bisschen Geld in die Hand, da hast du eine Fabrik und mach's. Ja, leb so, wie du willst, ja, versuch es der Menschheit beizubringen und wenn manche sagen, hey, das ist eine gute Idee, das trage ich in die Welt, ja, dann ist das gut, ja, und da muss ich nicht unbedingt irgendwo in Westen in eine teure, super tolle Stadt gehen, sondern ich kann auch in ein anderes Land gehen und den Leuten dort sagen, hey, so könnte man nicht erzwingen, sondern versuchen zu leben und sagen, hey, das ist eine gute Idee, ja, dann machen wir es doch, ja, da müssen wir nur halt den Leuten wirklich die Chance geben, ja, und ich sehe das schon seit langer Zeit, Chancen werden vertan, ja, wir geben was vor, die anderen sagen, na ja, das kostet wieder so viel Geld, fuck doch auf das Scheißgeld, ja, mach's einfach.
Wobei ich da schon noch einwerfen möchte, irgendwie wir Menschen muss man, glaube ich, relativieren, weil tatsächlich ist es so, dass ungefähr 2 Milliarden Menschen, also ein Viertel der Weltbevölkerung, um Daumen mal Pi für 80-90% des klimaschädlichen Ausstoßes verantwortlich ist. Ja. Auch nicht individuell verantwortlich wiederum, sondern ich knüpfe jetzt bei dem Beispiel von dir an, Stefan, irgendwie. Ladegerät gibt es in 100 Ausführungen. Wen fucking interessiert das irgendwie? Vor Jahren hat die EU groß gekotzt, sie machen jetzt ein Einheitsladegerät für Handys, Laptops etc. pp. Gibt es noch immer nicht. Was aber einmal ja echt eine schlaue Initiative wäre. Nicht, wenn ich selber irgendwie mal ein anderes Ladegerät kaufe, entsteht das Problem, sondern das Problem entsteht, dass es zig verschiedene Typen von Ladegeräten gibt. Weil wenn ich mir ein neues Gerät zulege, weil es heute kaputt ist, brauche ich ein anderes Ladegerät. Vollkommen schwachsinnig irgendwie. Das ist zum Beispiel jetzt ein Teil der Produktion, den kann man problemlos abtrauen, außer wenn es um die Profite der Konzerne geht. Genau deswegen wird es nicht abgetragen irgendwie. Weil ich darf mein Ladegerät so lange verwenden, bis es kaputt ist in Wirklichkeit. Und das würde niemanden von uns stören und niemanden wirklich beeinträchtigen. Insofern muss man auch hinterfragen, geht es wirklich um einen Luxus. Natürlich geht es um einen Luxus der Superreichen, aber wir leben nicht in Luxus, sondern es muss Konsum anders strukturiert werden und zwar in einer Form von anders strukturiert, dass es uns in Wirklichkeit überhaupt nicht wehtat irgendwie. Natürlich ist es so, individuelles Carsharing wird nichts bringen, aber wenn zum Beispiel man sagt, in der ganzen EU gibt es einfach keine privaten PKWs mehr, sondern es gibt ein geplantes europaweites Carsharing-System, dann kammert man wahrscheinlich in der EU mit einem Viertel von den Autos aus. Ja? Natürlich wäre mir persönlich eine Welt lieber, wo man gar keine Autos mehr brauchen, so wo man beamen kann. Ja? Und natürlich auch mit den zukunftsträchtigen Technologien der Energieerzeugung, wie zum Beispiel Kernfusion, ganz bewusst Fusion, nicht Kernspaltung, also die Kernkraftwerke, die wir jetzt haben, die ja genauso eine riesige Ökosauerei sind. Und da rede ich jetzt noch gar nicht von der Lagerung der ausgenutzten Brennstäbe, sondern ich rede einfach nur von dem Kühlwasser, das die Dinger brauchen, wo ganze Ökosysteme zerstört werden dadurch, genauso wie bei den von Paul zu Recht kritisierten Wasserkraftwerken. Das hört sich immer so super und ökologisch an. Ja, kommt kein CO2 aus. Ja, aber es werden halt ganze Ökosysteme demoliert. Ja, in meiner Jugend noch ist es uns zum Glück gelungen, das Ökosystem in der Hainburger Au zu retten, wo keine Sau drauf geachtet hat, was ein relativ einmaliges Ökosystem ist, aber das ist ja keine Einmaligkeit. Das Gleiche passiert in China, passiert in Ägypten, passiert jetzt gerade in der Türkei mit einem Riesenstaudammprojekt und so weiter und so fort, dass man sagt, oh, wir bauen super saubere Wasserkraftwerke. Und kein Mensch denkt daran, dass dadurch Quadratkilometer um Quadratkilometer, hunderte Quadratkilometer einmaliger Naturräume, die natürlich aus Pflanzen und Lebewesen bestehen, schlicht und einfach vernichtet werden. Auf was ich damit aussehen will, ist, das Problem ist nicht der Mensch, der Überraschungsei kauft, sondern das Problem sind die Arschlöcher, die Überraschungseier so produzieren, wie sie produziert werden irgendwie. Ja, weil das Kinder lustig finden, was zum Naschen und was zum Spielen und eine Überraschung auch noch. Ja, hat man auch gedacht, wie ein Kind war, ganz ehrlich, die Dinger zusammenbauen. Ja. Das Problem ist, dass es einfach solche Dinger gibt. Warum gibt es nicht sowas wie wie es jetzt diese Büchertelefonzellen zum Beispiel gibt, teilweise, oder Büchertauschbörsen, gibt es nicht so Minispieltauschbörsen, weil, sagen wir uns ehrlich, die meisten Kinder, die es zusammengebaut haben, stellen uns dann in die Ecken, es verstaubt und irgendwann fliegt es weg. Wohingegen, wenn man das in so einer Tauschbörse stellen, da hat irgendwie wieder auseinandergenommen, gab es wahrscheinlich einen Haufen Kinder, die es irgendwann nehmen werden und tauschen. Und das wird wieder Produktion massiv reduzieren. Nur das wird nie passieren individuell, solange die Regierungen einfach im Sinn der Konzerne regieren.
Ja, da bin ich prinzipiell ganz bei dir, Axel. Ich würde ja sogar jetzt noch weitergehen und würde fordern, dass man den Prozess da, und ich nenne es jetzt eigentlich wirklich bewusst Enteignungen, auch einmal andenkt, beziehungsweise nicht mehr so vor sich hinschiebt, weil was passiert, wenn die Welt jetzt so weiterläuft, wie sie läuft? Die Reichen werden sich immer richten können. Und wir müssen bei Zeiten darauf schauen, dass wir diese Konzerne entmachten, dass wir das Geld so teilen, dass jeder was davon hat und dass dann nachher auch die vorhandenen Ressourcen, die dann sozusagen übrig bleiben, für alle reichen. Und das würden sie tun, wenn wir das machen würden. Also es ist ja nicht so, dass wir da jetzt auf einem kargen Planeten leben. Es ist prinzipiell genug da. Es sind genug Ressourcen da, es ist genug Geld da. Es ist wie immer eine Frage der Verteilung. Und da wäre es halt jetzt wirklich angebracht, das möglichst rasch anzugehen. Und da gibt es ja aktuell ganz, ganz viele Beispiele, wo man anfangen könnte. Ein Punkt, den ich jetzt aber auch noch anschneiden möchte, weil er wahrscheinlich für die Hörer auch interessant ist und weil drastische Beispiele immer interessant sind. Und du hast das in deinem Eingangsstatement schon gesagt mit unserer aktuellen SARS-CoV-2-Krise. Was die Klimaerwärmung noch sich gibt, und ich rede jetzt da von Mitteleuropa, also von unseren Breiten, sind Epidemien. Und zwar massive Epidemien, weil selbst, also wir als Europäer auf gewisse Erreger, die jetzt schon in den Tropen verbreitet sind, nicht eingestellt sind. Und da redet man von ganz banalen Sachen. Da redet man von einer Malaria, da redet man von einer Cholera, von einem Denguefieber. Und das sind immer noch Dinge, wo die Pharmakonzerne bis heute kein Interesse daran gehabt haben, daran zu forschen, weil es hat ja immer nur die Entwicklungsländer betroffen, aber das sind Krankheiten, die werden nach Europa kommen und die werden uns betreffen und die werden uns dahin raffen. Und man hat es lange nicht geglaubt, aber der kleine SARS-CoV-2-Virus hat uns jetzt gezeigt, wie schnell das gehen kann. Und da können noch ganz andere Grauslichkeiten kommen. Und das sind eben Dinge, die passieren werden, die jetzt schon passieren. Also gerade die vektorübertragenen Erkrankungen, also Erkrankungen, die über Stechmücken übertragen werden, die sind im Kommen und da zählt auch jedes Zehntel Grad. Also in 10 Jahren wird die Malaria bei uns wahrscheinlich heimisch sein. Und das sind alles Dinge, an die keiner denkt, die einfach negiert werden. Ja. Und ich verstehe es einfach nicht, wieso man so blind sein kann. Und ein weiterer Punkt, jetzt hupfe ich ein bisschen herum, aber das ist mir auch ganz wichtig, lasst die Jugend über ihre Zukunft selber entscheiden. Ich denke jetzt ganz konkret an die Fridays for Future-Bewegung. Die Jungen, die wissen das alles. Die Jungen wollen keine Autos mehr. Die Jungen sind uns so viel voraus. Die fahren mit dem Radl, die teilen sich ein Auto. Die sind bereit zu verzichten. Die sind wirklich in dem Denken viel, viel weiter. Und mich zipft das langsam wirklich an, dass diese Welt immer noch von alten weißen Säcken regiert wird. Also lass mal doch bitte jetzt die Generation 2025 mal ran. Weil um deren Leben geht's und die sind ganz anders gestrickt als wir Oldies und wir da in der Runde sind ja mittlerweile alle Oldies. Ich glaube, es wäre einfach an der Zeit, dass wir auch da ein Umdenken haben und einfach den jungen Leuten zuhören und sie nicht immer nur belächeln. Das ist auch was, was mich in der Berichterstattung sehr, sehr oft gestört hat. Also vielleicht sollte man einfach sagen, ja, die Jugend an die Macht und die Konzerne entmachten.
Genau, da bin ich genau bei dir, Sabine, weil, du, wie ich vorhin schon gesagt habe, Leute haben Ideen, von den jungen Leute haben Ideen, sie denken anders wie vor in die 60er oder 70er Jahre. Ja? Und da kommen halt junge Leute her und sagen, hey, wir hätten eine Idee, wir wollen das machen. Und dann kommen ihnen so alte, vor allem jetzt bei uns in Westeuropa, alte weiße Säcke und sagen, na, das habe ich schon mal probiert vor 50 Jahren, das machen wir nicht. Wo ich dann sage, Entschuldigung, nur dass du vor 50 Jahren auf die Goschen gefallen bist, kannst ich heuer wahrscheinlich schaffen, weil erstens, ich habe andere Technologien, ich habe andere Möglichkeiten, ich habe andere Verbindungen und das, was wichtig ist, ich habe ein Netzwerk. Ja? Und genau das muss man nehmen und sagen, okay, du hast das, wie gesagt, da hast du eine Fabrik, dann mach's. Ja, raus. Und nicht immer 100.000 Mal dazwischen sagen und ich muss noch eine Analyse machen und da und dort Und so wie ich jetzt auch gerade gehört habe, wegen der Pandemien, ja, ich muss mir zuerst einmal die Zahlen anschauen. Na, das sind 500, das können wir nicht machen. Na, das sind 700. Ja, hey, wo bleibt denn jetzt, weil ich jetzt das aufgreife, die Durchimpfung der Leute, ja? Jetzt hat man eine ganze ältere Generation geimpft, aber zwischenzeitlich verreckt die junge Generation. Das kann es aber auch nicht sein, oder?
Ich bin ja der älteste weiße Sack in der Runde. Ich hab aber noch nie in meinem Leben dafür ein Auto gehabt, zum Beispiel. Das heißt, dass allein dadurch mein ökologischer Fußabdruck weit unter dem des Durchschnitts lebt. Und wenn man von Verzicht auf Luxus reden, dann darf man eins nicht vergessen, nämlich dass wenn man wirklich die gesamte Gesellschaft ökologisiert, dann wird es auch zusätzlichen Luxus für Menschen bringen. Es wird nämlich weiterhin einen Naturraum geben, den man genießen kann. Wenn man zum Beispiel den Wohnbau so umgestaltet, dass er wirklich möglichst klimaneutral funktioniert, dann werden irrsinnig viele Leute, die jetzt in nicht energieeffizienten Wohnungen wohnen, das ist jetzt irgendwie quasi die gesellschaftliche und die klimatische Seite, dann dafür in Wohnungen leben, wo es nimmer zirkt und wo es warm ist und wo es ein angenehmes Klima gibt im Sommer und im Winter. Momentan ist ja der Wohnbau noch immer so darauf ausgerichtet, dass eine Kälte von außen abhält, aber es wird nur ganz selten so gebaut, dass auch die Hitze von draußen abgehalten wird. Was ist die Reaktion darauf? Jeder zweite Dealer kauft sich eine private Klimaanlage. Klimaanlagen, hören Sie jetzt super an, weil Klimaanlage hört sich ja positiv an, aber in Wirklichkeit sind Klimaanlagen so ziemlich eine der größten Ökosauereien oder Klimasauereien, die es überhaupt gibt. Ja. Da war es 100-mal gescheiter, wir dann sofort Vorschriften für den Wohnbau machen und die betreffen, wenn man jetzt damit von den ländlichen Gebieten absieht, eh nicht Individuen, sondern im Wesentlichen große Wohnbauträger, die auch dafür sorgen, dass Wohnungen so gebaut werden, dass die Hitze, die wir in den letzten Jahren alle erleben, im Sommer auch draußen gehalten wird, also dass man ohne Klimaanlage leben kann. Und das ist sehr, sehr wohl möglich irgendwie beim Einsatz anderer Baustoffe, Mehrfachverbundfenster, also Fenster, die nicht aus einer Scheibe oder zwei Scheiben bestehen und so weiter und so fort. Die Techniken gibt es ja alle mittlerweile. Vielleicht sind sie noch nicht so perfekt, dass man wirklich das Klima auf den Urzustand zurückbringen können, aber sie reichen völlig aus, um den Klimawandel so massiv zu begrenzen. Und das ist ja die Diskussion, um die es momentan geht. Es diskutiert ja eh keiner mehr drüber, in der Politik zumindest, dass wir das Klima wieder zurückführen auf einen ursprünglichen Zustand, sondern die Erderwärmung so weit zu begrenzen, dass es nicht zu absoluten Katastrophen kommt. Ich glaube, wir sollten einen Schritt mutiger sein. Ja? Also wir sollten tatsächlich nicht nur begrenzen, sondern auch wieder zurückfahren, was geht. Es wird nicht alles möglich sein. Wir werden nicht mehr auf den Punkt Null kommen, das ist mir auch völlig klar. Aber wir können durchaus wieder zurückfahren ein Stück weit. Ja? Und in Wirklichkeit, wenn es internationale Solidarität gäbe, dann könnte man auch in den Ländern, wo heute viele Menschen noch nicht über Dinge verfügen, die für uns selbstverständlich sind, wie über fließendes Wasser, über ein ganz normales Klo etc. pp. Übrigens, die Sabine war zu nobel, um es zu sagen, ich sage es jetzt trotzdem, auch der Mensch hat einen Klimaausstoß, weil auch der menschliche Verdauungsakt gewisse Abgase in die Luft absetzt. Das werden wir nicht verhindern können, aber wir können auch andere Schrauben dran, weil einmal über den Atlantik fliegen, da können wahrscheinlich 1 Milliarde Menschen am Monat lang ihre Schwefelwasserstoffe irgendwie von sich geben, sprich an Schas lassen, auf Wienerisch gesagt. Und das gibt gleich viel Klimaausstoß in Wirklichkeit. Also man muss es auch immer ein Stück weit in die Dimensionen sehen. Jedenfalls, erst durch internationale Solidarität wird es möglich, einerseits diesen Menschen ein menschenwürdiges Leben zu geben und gleichzeitig dort, wo noch nicht die absolute Industrialisierung und dieses Überangebot, das es bei uns gibt, so zu gestalten, dass dort von vornherein eine klimafreundliche Art und Weise gemacht wird, dass die Menschen, die heute noch nicht menschenwürdig wohnen können in vielen Ländern, wirklich von Anfang an in Wohnungen wohnen, die eben nimmer klimaschädlich sind, dass man Verkehrssysteme in Ländern, wo es noch keine Gescheiden gibt, von Anfang an so gestaltet, dass sie klimafreundlicher sind, indem der öffentliche Verkehr massiv gefördert wird und nicht die private Nutzung von Verkehrsmitteln etc. pp. Und dann muss man halt gleichzeitig auch sagen, auch Klimaschutz ist ein massives Geschäft. Natürlich gibt es auch welche, die ein Interesse daran haben, dass jetzt von der einen Technologie auf die andere umgestürzt wird. Und wenn ich ein gescheiter Kapitalist bin, dann zerstöre ich mir nicht heute das Geschäft von in 30 Jahren und verkaufe das, was am klimafreundlichsten ist, sondern ich verkaufe mal eine Zwischenstufe. Ja? Und dann kommt erst der nächste Entwicklungsschritt, der aber schon längst in der Schublade liegt. Und genau das Gleiche befürchtet wird jetzt auch bei der Pandemie passieren. Die Pharmaindustrie hat kein Interesse daran, diese fucking Pandemie zu besiegen. Die Pharmaindustrie nicht, vielleicht das System in seiner Gesamtheit. Ja? Für die Pharmaindustrie ist es langfristig ein viel besseres Geschäft, wenn jeder von uns lebenslänglich Medikamente gegen Covid frisst, irgendwie, wie wenn man einmal im Jahr geimpft wird. Das ist die Realität, ja? Weil sonst da nicht heute noch Millionen und Abermillionen Menschen jedes Jahr an total leicht einfach heilbaren Krankheiten wie Durchfallerkrankungen, Masern etc. pp. Sterben. Und die sterben nicht bei uns in Europa und Nordamerika. Die sterben in Afrika, die sterben in Lateinamerika, die sterben in Südasien und so weiter und so fort. Ja. Und das wird genau der Punkt sein, wenn Krankheiten, die bei uns nicht mehr da waren, weil zum Beispiel Malaria hat es ja auch lange gegeben in Österreich, in einer Wärmephase vor der letzten Zwischeneiszeit, also zum Beispiel, das ist ungefähr die Zeit des Römischen Reichs, da war Malaria in Europa total weit verbreitet. Bei uns wird es die Medikamente relativ problemlos geben irgendwie, selbst wenn die Malaria nach Europa zurückkehrt, werden bei uns relativ wenige Menschen dran sterben und wird es ein relativ geringes Leiden dadurch geben. Es sind jetzt schon die armen Länder, wo es ein massives Leiden dadurch gibt. Und da stellt sich halt natürlich auch die Frage, müssen wir in Europa wirklich besser leben, und ich wünsche alle Menschen ein gutes Leben, ja, und qualitativ hochwertige Wohnung und Verkehrsmittel und alles. Das ist irgendwie absolut verständlich, dass das für alle Menschen gehen muss. Nur es geht sehr wohl, dass man das macht, ohne dass die Natur, ohne dass das Klima dabei zertrümmert wird.
Da muss ich auch recht geben, Axel, gerade was du gemeint hast, man kann mit Klima Kapital machen, man kann mit Wohnungen, weil zum Beispiel natürlich die neuen Wohnungen, die jetzt erstellt werden, gebaut werden, die sind alle. Also im Sommer hast du das kühl, im Winter hast du es einigermaßen warm. Nur überall wird versucht, daraus Kapital zu schlagen. Bei uns im Grätzl haben sie jetzt zum Beispiel einen neuen Wohnbau, also eine große Hütte hingestellt. Und es ist unwahrscheinlich, was sie dafür verlangen wollen, für befristete Verträge. Da hast du eine 30, 35 Quadratmeter Wohnung mit einem kleinen Garten davor, mit einem super Blick auf die auf den Müllraum, der sich im Freien befindet. Und da verlangen sie beinhart 800 Euro für 5 Jahre. Also, da hast du wieder das Problem, die Leute, die jetzt da schon in Altbauwohnungen, die heute halt noch nicht saniert sind, die, wo du halt 5 Decken und 3 Booster brauchst, dass du zwischen die Fenster reinhängst, damit sie im Internet einerzieht, die werden sich das wahrscheinlich nicht leisten können, oder nicht viele davon werden sich leisten können, in die Neubauten zu ziehen. Also momentan hast du wieder die Phase, wo es jetzt wieder nur auf Befristungen gehen, und ich weiß nicht, wie man so etwas ändern könnte, was dafür gemacht werden muss, damit das geändert wird.
Ja, das ist aber ganz einfach, was da gemacht gehört. Es ist eine Frechheit, dass die privaten Bauträger da überhaupt bauen dürfen. Das müssen alles entweder Gemeinde- oder Genossenschaftswohnungen sein. So fängt es mal an. Und es geht ja dann noch viel weiter. Wir müssen überhaupt wegkommen von diesem Denken, die Firmen und die Konzerne und die Allmacht derer. Es gehört so viel kommunalisiert auf dieser Welt. Wir hätten diese ganzen Produktionsmittel niemals aus der Hand geben dürfen. Das ist eigentlich für mich das Hauptproblem. Und ja, das kommt natürlich dann immer das, oh mein Gott, was hast du für kommunistische Ansichten? Das höre ich dann immer sehr oft, aber in Wirklichkeit läuft es daraus hinaus, wir müssen Energieversorgung, wir müssen Wasserversorgung, wir müssen Müll, wir müssen was aus der Teufel was, alles kommunalisieren, um es für alle zugänglich zu machen. Ich meine, Wien ist da eh noch immer ein relativ gutes Beispiel, sage ich immer, auch wenn es da ganz andere Probleme gibt. Aber letztendlich, wenn man sich andere Städte anschaut, wie Berlin zum Beispiel, kommen wir in Wien eh noch relativ gut weg. Aber das muss halt einfach jetzt alles auf einem globalen Level passieren. Und wollen sie es nicht einmal zusammenbringen, die Großkonzerne wie Amazon und Google zu besteuern, ich glaube, dann erübrigt sich eh jede weitere Diskussion. Weil das wäre mal die Grundvoraussetzung, wenn wir überhaupt anfangen können zu reden. Und wenn sie es nicht schaffen, Vermögen zu besteuern, das hat der Axel richtig gesagt, das kannst du nicht auf den einzelnen kleinen Konsumenten abwälzen. Es ist die Politik gefordert und keiner von denen hat den Mut, das auch einmal auszusprechen. Und das geht noch an der SPÖ mittlerweile so am Sack, wenn ich einen hätte, dass sie das eben nicht tun. Und es ist aber das Einzige, was du in dieser Situation fordern kannst und musst. Und niemand traut sich drüber. Und es wird uns allen dermaßen am Schädel fallen, dass es wirklich eine Freude sein wird, dazu zu schauen.
Das sag ich auch. Was mir noch fehlt, ist die gewerkschaftliche Bewegung. Ja. Wir haben, ich habe letztens einen Geschichtsunterricht gehabt, da hat man gemerkt, was in im 19. Jahrhundert die Arbeit alles gemacht haben. Die haben gestreikt, ja, es war ist blutig leider beendet worden, aber sie haben was erreicht. Wir haben das auf der Welt gesehen, oder vor allem bei uns in Europa, in Österreich, ja, was die Gewerkschaft alles machen kann. Aber heutzutage sind halt die meisten, man kann auch sagen, Gewerkschaftsbonzen, sitzt da, ja, ich kriege meine Kohle, na was der kleine Zwerg da, der 16. von links sagt, das ist mir eh wurscht. Ja, da wollen halt junge Leute auch was machen, nein, das mache ich nicht. Und wenn dann halt Gruppen sagen, hey, wir müssen da jetzt was tun, weil eben durch die Klimakrise gerade in irgendeinem Bergwerk die Leute nacheinander verrecken, ja, müssen wir solidarisch sein, international sein, einmal auch selbst dort hinfahren, die Leute unterstützen, hey, was braucht ihr? Ja, was können wir euch geben, damit das nicht passiert? Ja, damit wir den Leuten sagen, tut was, ja, bewegt eure Ärsche endlich. Ja. Wirklich dort mal in eine Zentrale reingehen, einmal die Posten und die Posse dort im Namen der Freiheit beziehungsweise im Namen da Arbeitsrechte festzunehmen und sagen, nein, das geht so nicht. Ja? Ja, ich war so ein bisschen revolutionär, aber es irgendwann einmal wie zu sein, ja, dass die Leute durchdrehen. Ja? Entweder wegen dem Klima, weil sie nichts mehr zum Fressen haben, Fressen und Saufen haben, oder weil sie sich nichts mehr leisten können. Ja? Deshalb bringen ja auch genug Leute ständig in Indus auf die Straße. Aber wenn man das richtig macht, ja, dann können wir was bewegen.
Man muss der Fairness halber zugeben, dass aus den Betonierergewerkschaften der 80er Jahre irgendwie, wo man Heimburg, das AKW in Zwentendorf etc. verteidigt hat als Gewerkschaftsbewegung, mittlerweile sitzen zumindest praktisch alle Gewerkschaften in Österreich offiziell an den Klimastreiks beteiligen. Ich sage deswegen offiziell, weil es halt leider, also da müssten sicher wir als Gewerkschaften in der Bewegung ein Stück weit darauf hinweisen, dass halt der Klimastreik um 11 Uhr am Vormittag nicht gerade die geeignete Zeit ist, um Massenmobilisierung in der Arbeitswelt zu machen, könnte man, glaube ich, sehr wohl, dass wir es möglich machen, dass auch viele Leute hinkommen irgendwie, weil dann hat das mehr Sinn, wie wenn ein paar freigestellte Betriebsräte und Hauptamtliche hinkommen oder Leute, wie ich dieses einteilen können in der Arbeit. Aber weil das dann nämlich dann in der politischen Wahrnehmung tatsächlich auch einiges verändern. Solange ein paar Jugendliche auf der Straße sind, interessiert es die Politik relativ wenig. Wenn aber hunderttausende Lohnabhängige dabei sind und wirklich streiken, wie das Wort heißt, nämlich Klimastreik, dann darf es anders anschauen. Da fehlen halt die Eier in der Gewerkschaftsspitze, dass man sagt, wenn man sagt, das heißt Klimastreik, dann darf man auch wirklich streiken. Es ist interessant, Sabine, dass du vorher, oder ich sage so, was du vorher als Kommunismus definiert hast, wenn das Kommunismus ist, dann muss Kommunismus ziemlich gut sein. Und das Interessante ist ja, dass du dann ein zweites Wort erwähnt hast, das den gleichen Wortstamm hat, nämlich Kommune, und eigentlich kommt Kommunismus von Kommune, ja, von Gemeinschaft. Ja. Also was soll so böse sein an diesem Begriff, der eigentlich auf Gemeinschaft abstellt? Und in letzter Konsequenz geht es natürlich auch darum, dass Produktionsmittel, dass die Abfallbewirtschaftung, dass es Wasser, dass die Stromerzeugung, die Verkehrsmittel, dass alle Fabriken etc. pp. Uns, der Gemeinschaft, gehören. Nicht irgendwie egoistisch, der Profit damit macht, sondern dass es darum geht, dass es ein möglichst gutes Leben für möglichst viele Menschen gibt. Und ein möglichst gutes Leben, das gleichzeitig dafür sorgt, dass nicht die Umwelt, dass nicht die Natur, dass nicht das Klima weiter demoliert werden. Weil das ist nämlich auch ein Teil von einem guten Leben. Ja, also wenn, ich bin ja wie gesagt der älteste weiße Sack, ja, wenn ich Winter vergleiche, ja, von meiner Kindheit zu jetzt. Okay, ich bin in Salzburg aufgewachsen, da gibt es prinzipiell ein bisschen mehr Schnee, aber jetzt gibt es auch fast keinen mehr. Aber für mich war es normal, dass wenn ich in die Volksschule gegangen bin, war halt ein Weg ausgeschaufelt von der Haustür irgendwie auf die Straßen auf, und ich bin in Wirklichkeit gerade noch mit dem Kopf drüber gestanden, links und rechts im Weg. Das war Salzburg Stadt. Also wir reden nicht von Obertauern auf 2000 Höhenmeter, wo das normal ist. Was ist jetzt übrig geblieben vom Schneefall im Winter? In Wirklichkeit ist es einmal ein bisschen nett und dann ist es ein grausiger, grauer Gatsch. Ja? Und das ist keine intakte Umwelt für mich. Ja? Deswegen hasse ich mittlerweile im Winter, weil es eh nur mehr kalt und windig ist. Und ein grausiger, grauer Gatsch. Aber das Schöne, nämlich eine wirklich schöne, weiße Schneedecke, das siehst praktisch nirgends mehr. Und umgekehrt kann ich mich in meiner Kindheit nicht daran erinnern, dass ich im Sommer oft nicht schlafen können habe, gescheit, weil es so heiß war. Was wir aber in den letzten Jahren alle sehr gut erleben. Jetzt habe ich das Privileg, ich bin gerade vor 2,5 Jahren ungefähr umgezogen, in eine relativ klimagerecht gebaute Wohnung, und das Coolste daran ist, es gibt italienische Jalousien da. Also diese Dinger, die komplett dicht machen. Was einfach, und zwar für alle Fenster. Ja. Was natürlich das Eindringen von relativ viel Temperatur, die dann in der Wohnung speichert wird, verhindert. Also es ist einfach, wenn ich die alle dicht habe und ich komme am Abend heim, dann ist es Minimum 5 Grad kühler wie draußen auf der Gasse. Aber auch da gibt es wieder einen kleinen Klimamangel daran, weil die Dinger nämlich alle, das kann ich ja nicht beeinflussen, das macht der Bauträger, die sind alle elektrisch, wo ich mir denke, warum muss der Schaß elektrisch sein? Ich habe das in meiner Kindheit immer unheimlich genial gefunden, diese Dinger in Italien zum Obi lassen, die haben so einen schönen Lärm gemacht und dann hat es gekracht. Das konnte jetzt natürlich genauso noch gemacht werden irgendwie. Nicht nur, es geht ja nicht nur um den Strom, der da verbraucht wird, ja, sondern es ist natürlich auch das wieder in letzter Konsequenz eine Profitgeschichte. Ja? Weil wenn es wirklich so ein Ding ist, was man mit der Hand runterlässt, dann kann ich wahrscheinlich das meiste, wenn was kaputt geht, selber richten. Wenn die Stromleitung irgendwann in der Wand reißt, die ist so gut verbaut, das kann ich nie mehr selber machen. Da gibt es schon wieder ein Geschäft und man braucht irgendeine Firma und jede zweite Firma sagt, das käme nicht, dann muss man wieder die Originalfirma ordern und so weiter und so fort. Und da fangen halt in letzter Konsequenz die ganzen Probleme an. Ich glaube, genauso, und das ist ein Beispiel für mich, diese Jalousien, wenn wir schon noch nicht so weit sind, dass wir alles kommunalisieren, vergesellschaften, dann muss man wenigstens die Vorschriften so gestalten, dass niemand die einen auf Kosten von den anderen machen können. Ja, sondern zum Beispiel Sachen so machen, dass sie jeder Handwerker reparieren kann und sie nicht irgendwelche Firmen ein Monopol schaffen damit. Ja. Weil mit diesen Monopole kannst du dann relativ gut auch wieder Klimaschweinereien verstecken. Weil wenn es halt nur einen Anbieter gibt von irgendwas, naja, dann habe ich keine Wahl. Dann muss ich halt die Klimaschweinerei nehmen oder ich entscheide mich dafür, dass ich halt auf irgendwas verzichte in meinem Leben. Und bei manchen Sachen ist halt Verzichten schwieriger. Ja, ich verstehe total, dass man bei relativ kühlen Temperaturen schlafen will. Auf das Überraschungsei kann ich mittlerweile altersbedingt relativ gut verzichten. Ich kann, wie gesagt, ich habe nie ein Auto. Ich habe nie ein Auto gehabt irgendwie und das hat mich auch nie gestört. Ich habe halt in meinem Leben bin ich wahrscheinlich Millionen Kilometer Zug gefahren. Und ich finde Zugfahren unheimlich genial, weil das ist nämlich echtes Reisen. Da muss ich nicht konzentriert sein, da kann ich schlafen, da kann ich lesen. In andere Länder habe ich irrsinnig viel Leute in Züge kennengelernt. Und da lernt man auch ganz viel über Länder. Das ist ja auch eine Form von Lebensqualität.
Axel, das ist jetzt aber ein sehr schönes Stichwort, was du mir da jetzt noch gibst, weil du sagst Reisen und Lebensqualität. Und das bringt mich jetzt generell zur Arbeitswelt, weil wir sind ja generell in einer so extremst schnelllebigen Gesellschaft, wo einfach nur der Profit zählt, wo ich schneller mal zum Meeting hinfliegen muss und wieder am gleichen Tag zurück und hin und her und eigentlich die schönen Dinge des Lebens überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Und letztendlich geht es ja jetzt um eine Ressourcenverteilung und zur Ressource gehört auch der Faktor Arbeit. Und für mich ist es auch ganz essentiell, dass erstens alle Leute gut leben können und sich dann eben auch ökologische Produkte leisten können. Und das kann man meiner Meinung nach nur durch gerechte Verteilung von Arbeit bewerkstelligen und das wiederum geht nur durch eine Arbeitszeitreduktion. Das heißt, wir müssen darüber reden, wie verteilen wir die Arbeit gerecht, wie schauen wir, dass die Leute genug Geld haben, um eben auch sich ein ökologisches Leben überhaupt leisten zu können. Und das wiederum funktioniert eben nur, wenn wir endlich die Reichen und die Konzerne zur Kasse bitten. Und mit dem steht und fällt eigentlich alles. Und das ist einfach das, was ich jetzt von den Politikern hören möchte. Das heißt, hören, umgesetzt haben möchte, verdammt nochmal. Und das zeigt auch diese Krise. Das Geld ist da, sie sollen jetzt endlich dafür zahlen.
Und zwar weltweit umverteilen, ja, weil gleichzeitig gibt's Milliarden Menschen, die unterbeschäftigt oder arbeitslos sind auf der Welt. Wir konnten wahrscheinlich, wenn man die Produktion fair verteilen hat, erstens einmal war es viel ökologischer, wenn keine depperten Tomaten mehr 10.000 Kilometer über die Welt verschippert werden. Weil, okay, die Tomatenproduktion verstehe ich, dass jeder gern Tomaten hat irgendwie, aber warum brauche ich ja Tomaten, die aus, keine Ahnung, Südafrika kommt. Okay, da waren jetzt Erdbeeren das passendere Beispiel gewesen. Aber es kommt ja aufs Gleiche aus im Endeffekt. Ja. das, auf was man verzichten kann, sind die sinnlos langen Transportwege irgendwie. Wenn man anschaut, bis ein depperte Jean bei uns ankommt, hat sie im Regelfall einmal, wenn man alle Verkehrswege anschaut, die Erde umrundet. Völlig schwachsinnig. Nur weil jeder Arbeitsschritt in einem anderen Land passiert, dort, wo halt der Arbeitsschritt gerade am billigsten ist. Also Umverteilung und sinnvoller Einsatz der Arbeit. Ja, weil warum müssen bei uns Sachen produziert werden, die genauso vor Ort in Kenia produziert werden könnten? Irgendwie. Die Menschen dort kriegen eine Arbeit, es gab weniger Transportwege, es gab weniger Umweltzerstörung, es gab weniger Armut. Man konnte in Wirklichkeit ganz viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und die Ursache heißt halt schlicht und einfach Kapitalismus. Stupid.
Ich schließe mich da an. Einerseits bei dir, Axel, ich habe auch einen Führerschein, aber kein Auto, ich habe nie eins gehabt. Ja, weil ich wollte mir eins kaufen, aber es hat nicht funktioniert. Ich fahre auch lieber mit der Bahn. Ja, weil ich finde einerseits auch, es ist entspannter. Ich suche mal, nur Beispiel, ich war jetzt vorige Woche, meine Nichte ist umgezogen, bin ich nach Linz gefahren mit meiner Tochter, in den Zug gesetzt, drauf zu ihr gefahren, war bei ihr wieder heimgefahren. Ja, ohne Probleme. Ja, und ich denke mir auch, dass das Klima- und Umweltproblem da auch ist, dass man einfach mal die Bahn endlich besser ausbaut. Ja, dass da, so wie du gesagt hast, Axel, man kann viele Güter auf die Bahn verlegen. Ja, man muss nicht ständig mit dem LKW irgendwo hinfahren. Ja, man hat da irgendwo einen Bahnhof, dort fahrt es hin, dann habe ich einen kleinen E-LKW oder was auch immer, oder noch so ein Kutschen, ja, und bringe das wohin. Und so wie du es auch gesagt hast, die Arbeitswelt natürlich, ja, weil wenn jetzt der Fernseher nach 5 Jahren eingeht, warum geht das? Nein, weil irgendein Bauteil in Arsch ist, ja, oder weil irgendwo ein Kurzschluss war. Na gut, dann bevor ich mal einen neuen kaufe, suche ich mal lieber irgendwo, kann ich den reparieren, vielleicht doch in einer Werkstatt oder wo, oder weiß ich nicht, wie viele Leute haben sich nach 3, 4 Jahren immer wieder eine neue Waschmaschine gekauft, weil die nach irgendeinem Zeitpunkt plötzlich kaputt geht. Na, Schanz, da haben wir ein Angebot. Das kostet viel günstiger, wenn es uns die alte geben. Ja, was machst du mit der alten? Na, verschrotten? Ja, aber wo verschrotten? Ja, die kommt da irgendwo nach Afrika oder nach China und wird dort herumgelagert. Das kann es ja dann auch nicht sein. Ja.
Das war zum Beispiel eins von den wirklich guten Sachen in der DDR. Und ich bin wirklich kein Fan von diesem angeblichen real existierenden Sozialismus. Aber in der DDR hat es eine Mindestlebensdauer für Konsumgüter gegeben. Allein wenn man sowas einführen darf irgendwie, dann waren die Firmen schon massiv dazu gezwungen. Ich möchte aber nicht nur den Transport auf die Schiene verlagern, sondern auch uns Menschen auf die Schiene verlagern. Wenn ich mir anschaue, es gibt schon längst die technischen Möglichkeiten, dass man die Strecken Wien-Paris in knapp über 4 Stunden fährt. So, wenn man 4 Stunden fahren darf, dann zahlt sich Fliegen allein schon zeitlich nicht mehr aus, weil in Wien brauchst du 1 Stunde aus, mit Einchecken sind es 1,5. In Paris sind die 3 großen Flughäfen noch deutlich weiter draußen, wie es schwächer die in Wien ist. Das heißt, du brauchst 1,5 Stunde in die Stadt eine. Also, wenn du fliegst irgendwie, dann hast du allein 3 Stunden schon mit einer rausfahren irgendwie verschwendet und die Flugzeit ist noch gar nicht drin. Von Ökologie will ich jetzt noch überhaupt nicht reden. Das ist übrigens auch so ein netter Schmäh, den uns momentan die Kapitalisten gern verkaufen, die uns alle immer vorrechnen. Aber das ist ja super irgendwie, dadurch, dass eben diese berufsbedingten Treffen, man fliegt nicht mehr an einem Tag hin und zurück und es fliegen nicht mehr zieht Leute durch die Welt. Ach, es wird ja auch so viel CO2 eingespart. Scheiße, wir sind übrigens gerade selber CO2-böse, weil ja diese ganzen Videokonferenzsysteme, die wir pandemiebedingt aus Sicherheitsgründen verwenden, haben einen CO2-Ausstoß, der das saugraust. Ja, das ist jetzt nicht das System, sondern es geht halt um die Kühlung für diese riesengroßen Serverfarmen, die es braucht. Ja, also auch da muss man immer sehr genau hinschauen, wenn einem was als klimafreundlicher verkauft wird, ob da wirklich was dahinter ist. Irgendwie. Momentan kommt der Schmäh halt noch.
Für diese Kühlung dieser Großrechner wird es ja Abhilfe geben. Nicht? Man könnte ja auch die großen Gebickstollen in Island und in Grönland, wo sie alle zu finden sind, wo das Klima schon relativ kühl ist, teilweise wird es, glaube ich, eh schon gemacht. Nicht? Nur du hast natürlich mit der Leitung ein Problem. Aber was ich noch sagen wollte, Stefan, du hast vollkommen recht gehabt, nur man müsste das Ganze ausbauen und man muss aber auch ausbauen, nämlich die Ortschaften, die am Land sich befinden. Weil wenn ich in Wien wohne, schaffe ich es sicher in 4 Stunden, wenn die Schienen auf eine Hochgeschwindigkeitsnetz ausgebaut werden. Nur die Leute, die am Land leben und die sind teilweise aufs Auto angewiesen. Ne? Daran müsste man auf jeden Fall denken. Und eins, was du vorher gemeint hast, Stefan, dass die Fernseher sozusagen, man könnte sie reparieren. Ich meine, mittlerweile, glaube ich, ist es so, dass eine Reparatur weit mehr kostet, als sich einen neuen Fernseher anzuschaffen. Aber eines, was ich schon unterstellen würde, klar ist, ob das nicht bewusst gemacht ist, dass die Dinger, dass die Fernseher sämtliche elektronischen Geräte überhaupt nur 2, 3 Jahre halten und kein Sekunden länger. Genau, damit die Leute gezwungen sind, nämlich sich neue Sachen zu kaufen. Ich meine, nicht das komplette, aber das eine oder andere Teilchen, das da drinnen verbaut ist. Das unterstelle ich jetzt einmal so.
Das ist ja bekannt. Es gibt ja diesen wunderschönen, unheimlich komplizierten Fachbegriff dafür, programmierte Obsoleszenz. Sprich, Gerät X geht nach Y, Arbeitsgängen oder Zeiteinheiten kaputt. Das erlebe ich zum Beispiel seit Jahren bei jedem Drucker. Nach einer bestimmten Anzahl von gedruckten Seiten sagt er, piep, ich bin kaputt. In Wirklichkeit ist es in den meisten Fällen so, dass es längst Cracks gibt dafür, sprich nicht ganz legale Softwares, den spürst ein in den Drucker und der rennt wieder für ein paar hunderttausend Seiten völlig problemlos. Ja. Ich habe übrigens erst den dritten Fernseher in meinem Leben. Und das empfinde ich zum Beispiel nicht als Einschränkung. Zumindest ist es keine Einschränkung, wenn wir nicht bei dem Wahnsinn mitmachen wollen, dass wir alle 2 oder 3 Jahre einen Bildschirm brauchen, der um einige Zoll größer ist. Tatsächlich wird das aber kein Problem lösen. Wir alle hier sind der Meinung, dass die Änderung individuellen Verhaltens zwar einen gewissen Beitrag leisten kann, das Grundproblem allerdings nicht lösen wird. Das Grundproblem eines Systems, das auf die Ausbeutung von Mensch und Natur setzt. Das Grundproblem, dass jeden Tag die Klimakrise größer wird, die Umwelt mehr zerstört wird und mehr Menschen in die Armut abgleiten. Dazu wird es einen Systemwechsel brauchen, einen Wechsel auf ein System, das nicht darauf basiert, Mensch und Natur auszubeuten, sondern Mensch und Natur zu bewahren, beziehungsweise den Menschen ein immer besseres Leben zu verschaffen. Und besser heißt nicht notwendigerweise mit mehr Konsum, mit mehr Produkten, sondern da geht es um soziale Qualitäten, da geht es um psychisches Wohlbefinden, da geht es um Gesundheit, da geht es um unsere Entwicklung als echte Menschen, die sich nicht über Konsum, die sich nicht über Produkte, die sich nicht über Kaufen definieren. Ja, das war's wieder mal. Damit endet unser heutiger Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr diesen verbreitet, wir freuen uns, wenn ihr diesen liked. Wir freuen uns aber auch über Rückmeldungen, wenn ihr welche dazu habt. Wir freuen uns genauso über Vorschläge für die Themen für unsere nächsten Podcasts. All das könnt ihr per Mail schicken an kontakt@aufwiderstand.at. Der Podcast findet sich übrigens in einigen Podcatchern, aber genauso auf all unseren Social Media und vor allem auf unserer Website aufwiderstand.at. Bis zum nächsten Mal.
Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.